The Pioneer Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Freitag, der 20. Mai.
I'm also announcing Operation Fly Formula. I've directed the Department of Defense and the Department of Health and Human Services to send aircraft, planes overseas to pick up infant formula that meets U.S. health and safety standards so we can get it on the store shelves faster. This is one of my top priorities, and I'll continue to keep you updated on our progress.
Joe Biden ruft eine Luftbrücke ins Leben. Er will eine nationale Krise lösen, die für Aufruhr sorgt. Der Grund? Ein Mangel an Babyformula, also an Babynahrung. Sehr viele Neugeborene in den USA werden damit ernährt. Nur jedes dritte Kind wird über 3 Monate gestillt. Das hängt auch damit zusammen, dass viele Mütter in den USA kurz nach der Geburt wieder arbeiten gehen müssen. Viele Eltern sind verzweifelt. Überall in den Shops sind die Regale mit der Babynahrung leer. Diese Mutter hat eine 4 Monate alte Tochter. Sie ist den ganzen Tag auf Achse und sucht Milchpulver für das Kind, erzählt sie den Nachrichtensender CBS.
How many stores have you had to go to find the formula you need?
I lost count.
You've lost count?
Yes.
That many?
Yes, that many. We'll literally waste a whole tank of gas in a day trying to find formula and maybe only find one can.
The couple has just over 4 cans left. A 2-week supply.
Seit Monaten herrscht die Knappheit. 2 Gründe sind die Pandemie und die Probleme mit den Lieferketten. Jetzt musste auch noch der größte Erzeuger von Babynahrung, Abbott, wegen Bakterienbefall ein Werk schließen. Die Krise verschärfte sich akut. Der politische Gegner von Joe Biden nutzte die Chance. Die Republikaner warfen ihm vor, sich lieber um die Ukraine zu kümmern, als um die Probleme der einfachen Amerikaner, wie hier der Congressman Matt Gaetz.
Last night this House approved $40 billion for Ukraine, as American families go without baby formula.
Auch die Republikanerin und Congresswoman Elise Stefanik kritisierte Biden scharf.
There's no excuse. They absolutely should have had a plan months ago. As I said, we saw this crisis coming and there was no response.
Jetzt hat der Präsident reagiert. Durch ein altes Kriegsgesetz, den Defense Production Act, hat das Weiße Haus Zulieferer verpflichtet, Hersteller von Babynahrung zuerst und vor allen anderen Kunden zu beliefern. Zusätzlich wird eben Säuglingsnahrung aus dem Ausland in die USA eingeflogen. Denn Joe Biden weiß, dass er bei den Midterm-Wahlen sehr schlechte Chancen hat, wenn die Amerikaner nicht wissen, wie sie ihre Babys füttern sollen.
I know parents all across the country are worried about finding enough infant formula to feed their babies. As a parent and as a grandparent, I know just how stressful that is.
Unsere weiteren Themen heute Morgen. Josef Brammel ist Amerika-Experte und mit ihm spreche ich über die Neuausrichtung der amerikanischen Außenpolitik.
Russland in Europa und China in Asien, und wenn wir die beide zusammentreiben, so die amerikanische Sicht, dann haben wir ein größeres Problem. Also seien Sie bitte nicht überrascht, wenn die Amerikaner at the end of the day wieder sehr pragmatisch sind und vielleicht dann sagen, he's a bastard, but he's our bastard.
Die Börsenreporterinnen Anne Schwedt und Annette Weisbach wissen, warum der Hedgefonds Malvern Capital am Ende ist und kennen die neue Strategie von Daimler. Wir wundern uns über das lukrative Geschäft des Falschparkens für den Autofahrer und gratulieren den amerikanischen Fußballnationalmannschaften zu einem historischen Deal. Der Westen ist stolz. Stolz darauf, endlich wieder Einigkeit zu demonstrieren und geschlossen aufzutreten gegenüber Wladimir Putin. Aber das könnte auch täuschen. Spricht der Westen wirklich mit einer gemeinsamen Sprache? Oder ist Amerika in Gedanken nicht viel mehr in Asien als bei uns Europäern? Dr. Josef Brammel ist Amerika-Experte, Politikwissenschaftler und Autor des neuen Buches »Die transatlantische Illusion, die neue Weltordnung und wie wir uns darin behaupten können«. Brammel ist Generalsekretär der deutschen Gruppe der Trilateralen Kommission, einem politischen Think Tank. Und außerdem ist er mein Gast im Podcast. Hallo, Herr Brammel.
Hallo, Frau Speaker.
Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wird wieder viel über den Westen gesprochen. Aber wie einig ist das Agieren des Westens in dieser Situation? Ziehen die USA und Europa tatsächlich an einem Strang?
Angeblich sind wir so geschlossen wie schon lange nicht mehr. Gut, dazu braucht es jetzt nicht viel in den Jahren nach Trump. Aber Scherz beiseite, ich glaube, dass das nicht allzu lange halten dürfte, weil Amerika dann doch andere Interessen hat. Zum einen gibt es im Inneren Probleme, die Amerika daran hindern, überhaupt noch international aktiv zu sein. Und wenn sie sich engagieren, dann doch hauptsächlich in Asien, weil es hier darum geht, China die größere Herausforderung zu bewältigen. Also Russland, um es kurz zu fassen, wird das Problem Europas bleiben. Die Amerikaner werden wohlwollend zuschauen, werden vielleicht die einen oder anderen Waffen liefern. Aber ich glaube, wir müssen endlich erwachsen werden und die transatlantische Illusion ablegen, dass die Amerikaner so wie im Kalten Krieg dann die Kohlen aus dem Feuer für uns holen werden.
Wie guckt die US-Regierung eigentlich auf das Agieren Deutschlands gerade? Olaf Scholz war ja ziemlich zögerlich. Joe Biden hat versucht, wirklich eine Führungsrolle zu übernehmen in der Reaktion des Westens auf den Ukraine-Krieg.
Ich war überrascht. Ich war jetzt vor knapp einem Monat in Washington, muss gestehen. Ich war jetzt nicht bei meinen Freunden. Ich habe ja für einen Demokraten im Kongress gearbeitet, sondern hauptsächlich bei Republikanern. Und ja, es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine ganz oben steht. Da gibt es andere Themen. Babys, Guns, Taxes, Schools. Und dann kommt lange nichts und dann vielleicht Ukraine. Und man muss denen dann schon erklären, warum wir so mit der Ukraine beschäftigt sind. Und das, was die Amerikaner jetzt umtreibt, ist nicht die Ukraine, sondern die Inflation, die das tägliche Leben der meisten beeinflusst. Und das wiederum beschäftigt auch die Regierung.
Und wie haben Sie das bei den Republikanern wahrgenommen? Also der Mitch McConnell, der ja ranghöchste Republikaner im Senat, der war auch mit anderen republikanischen Abgeordneten auf einer geheimen Reise, geheimen Mission in die Ukraine gereist, hat sich mit Präsident Zelensky getroffen und danach hat er gesagt, dass Präsident Biden Russland zu einem staatlichen Sponsor des Terrorismus erklären sollte, wie es Zelensky gefordert hat. Und zuvor hat Biden Wladimir Putin natürlich auch Mörder und Kriegsverbrecher genannt. Wo führt diese eskalierende Sprache hin und wie klug ist das?
Das ist eine Seite der Republikaner. Die einen, da gibt es noch härtere Maßnahmen, eben Flugverbotszone, die gefordert wird, die eben dann Amerika zur direkten Kriegspartei machen würden. Und dann würden wir ein ganz anderes Spiel spielen. Das wird vertreten, aber eben auch die andere isolationistische Seite. Die hat es immer schon gegeben. Und Leute wie Richard Haas, den ich sehr schätze, der fragt jetzt eben, was ist das Kriegsziel? Wollen wir einen Deal, mit dem die Ukraine weiterleben kann, einen Waffenstillstand und vielleicht sogar Frieden? Oder wollen wir Russland schwächen? Wenn wir Russland schwächen wollen, dann machen wir vielleicht einen größeren Fehler, weil wir müssen an den Tag denken, an dem, und da hat er abgebrochen, aber da denke ich jetzt mal weiter, wie im Geostrategen auch, an dem wir mit Russland uns ins Benehmen setzen, damit wir den Rücken wieder frei haben gegen China. Und es könnte nichts Schlimmeres passieren als ein Zwei-Fronten-Krieg. Also Russland in Europa und China in Asien. Und wenn wir die beide zusammentreiben, so die amerikanische Sicht, dann haben wir ein größeres Problem. Also seien Sie bitte nicht überrascht, wenn die Amerikaner at the end of the day wieder sehr pragmatisch sind und vielleicht dann sagen, he's a bastard, but he's our bastard.
Und die ganze Situation könnte natürlich auch ganz anders aussehen, wenn die Machtverhältnisse in Amerika innenpolitisch sich verändern sollten. Welche Auswirkungen könnte der Ukraine-Krieg innenpolitisch in Amerika haben im Hinblick auf die Midterm-Elections jetzt im Herbst?
Nehmen wir jetzt da unser anderes Mittel. Ich meine, wir liefern Waffen oder wir forcieren jetzt auch Sanktionen, bislang nur Öl. Und selbst in dem Bereich müssen wir schon aufpassen, dass wir mit diesen Sanktionen nicht den erträumten Regime-Change in Moskau kriegen, sondern vielleicht sogar Regime-Change in Washington. Vielleicht hat auch aus diesem Grund Finanzministerin Yellen die Europäer davor gewarnt, hier nicht so hart einzusteigen, was jetzt Boykott von Ölimporten angeht, weil eben dann der Preis getrieben wird. Oder treiben wir es jetzt auf die moralische Spitze? Biden muss jetzt um hier Putin die Stirn bieten zu können, wohl oder übel nach Riad fahren, um Mohammed bin Salman, der einen Kollegen von ihnen mit der Kettensäge hat zerlegen lassen, dann zu hofieren. Nur Saudi-Arabien hat die Kraft, ist der einzige Swing-Producer, um hier das ein oder andere Fass mehr aufzumachen, um die Preise wieder zu drücken. Also, um dem einen Bösewicht die Stirn zu bieten, muss man den anderen Bösewicht in Riad, den Biden seinerzeit auch als Paria vor der Weltöffentlichkeit geißeln wollte, noch im Wahlkampf, jetzt hofieren. So sieht es leider aus in der Realpolitik. Wenn das alles nicht gelingt, dann können wir diese Sanktionen nicht so machen, weil dann nämlich Inflation getrieben wird. Und Inflation ist das Hauptproblem für die Amerikaner, nicht die Ukraine. Und das wird beiden sehr große Probleme schon bei den kommenden Midterms im November geben, wo er wahrscheinlich dann endgültig handlungsunfähig ist, wenn er eine von zwei Kammern verliert. Und das wiederum kann dazu führen, dass in zwei Jahren nicht mehr er oder ein demokratischer Nachfolger im Weißen Haus sitzt, sondern vielleicht sogar wieder Donald Trump.
Warum bringt sich Amerika in so eine Führungsrolle jetzt in der Situation, wenn klar ist, dass man davon vielleicht auch wirklich einen großen Nachteil haben könnte?
Das ist, was man macht, auch um die Alliierten in Asien zu beruhigen. Ich kann mir vorstellen, dass die Japaner, Südkoreaner sehr genau hinschauen, ob ihr Geld, das sie in Amerika investiert haben, man kann auch sagen Tribut gezollt haben für den Schutz, den sie kriegen oder auch nicht, wirklich gut angelegt ist. Wenn jetzt Amerika erneut Schwäche gezeigt hätte und genauso schamlos jetzt da die Ukrainer liegen hätte lassen, wie man die Menschen in Afghanistan zurückgelassen hat. Das haben wir ja vielleicht auch schon wieder vergessen. Aber das hat alles ausgestrahlt, jetzt nicht nur nach Russland, das waren Symbole der Schwäche. Und das heißt, Amerika konnte sich jetzt nicht mehr diese Schwäche leisten, die ja schon bei Obama angefangen hat, als er in Syrien die rote Linie gezogen hat und dann Assad Giftgas einsetzte und dann eine rosarote draus wurde. Auch das hat die Russen ermutigt und hat Signale der Schwäche gesendet. Und Amerika hat seitdem wirklich keine Stärke gezeigt in dem Sinn. Und jetzt zeigt man so viel Stärke, ohne dass es jetzt dazu einer größeren Auseinandersetzung kommt. Aber eben auch, und das ist mir wichtig, um Signale nach Asien zu senden, also die Japaner, Südkoreaner, Australier und jetzt auch die Inder sind sehr daran interessiert, mit den Amerikanern hier in einem Bund zu sein, man nennt es Quad, man könnte es auch eine neue NATO nennen, das ist jetzt wichtiger, das alte Theater, also das Museum Europa ist das eine, die Zukunftsregion Asien das andere und hier gilt es China, den ökonomischen und auch militärischen Rivalen einzudämmen.
Und selbst wenn wir in zwei Jahren weiterhin einen Demokraten im Präsidentenamt haben in Amerika, könnte es so bleiben, ne?
Klar, wir hatten ja den Pivot to Asia, die Hinwendung nach Asien, nicht der Genialität Donald Trumps zu verdanken, sondern das war Barack Obama und seinem Vize Biden. Und Biden hat es ja auch weitergeführt und as we speak haben die Amerikaner sehr viel mehr jetzt mit Asien schon zu tun. Ich glaube, das ist die Zukunftsregion, darum geht's. Um vielleicht noch ein weiteres Beispiel zu geben. Warum wird Indien nicht gepresst, hier sich auch in die Front gegen Russland einzureihen? Indien wird ja auch immer als Westen bezeichnet, aus der amerikanischen Sicht die größte Demokratie. Warum? Die kaufen jetzt das billige Öl von den Russen, das jetzt die anderen nicht mehr abnehmen, aber man macht keinen Druck auf Indien, weil man eben diesen neuen Freund braucht gegen China. Man will den nicht verbraten für das Museum Europa, sondern man braucht Indien hier gegen China. Und man ist sehr froh, dass Indien die Äquidistanz zwischen China und Amerika aufgegeben hat und jetzt doch fest an der Seite Amerikas ist. Also wir Europäer müssen unsere Eitelkeit ablegen und verstehen, dass wir nicht mehr der Nabel der Welt sind und müssen endlich unsere Sicherheit in die eigene Hand nehmen. Das ist nicht gegen die NATO, aber ein starker europäischer Block innerhalb der NATO, weil sich Amerika nach Asien orientiert und weil in Washington Trump noch einmal kommen könnte. Und wir wissen alle, was dann wäre, wie viel die NATO noch wert wäre.
Also hoffentlich ist das jetzt ein Weckruf für uns alle, vor allem für uns hier in Deutschland. Vielen Dank, Herr Prammel.
Herzlichen Dank Ihnen, Frau Spieker.
Und was, Chelsea, ist eigentlich in der Hauptstadt los?
Ja, in Berlin wird derzeit über eine Wahlrechtsreform diskutiert. Der Bundestag, das zweitgrößte Parlament der Welt nach der Volksrepublik China, soll kleiner werden. Die Ampelregierung hat einen neuen Vorschlag gemacht. Was da genau drin steht, das weiß mein Kollege und Pioneer-Vize-Chefredakteur Gordon Ripinski. Hallo Gordon.
Hallo Chelsea. Ja, es ist ein Thema, das ist ja immer wieder in Berlin aufgekommen und jetzt ist es wieder da. Es geht um die Reduzierung der Abgeordneten im Deutschen Bundestag. Im Moment sind es über 700, manche Projektionen haben schon über 800 vorhergesagt und jetzt sollen es, und das sagt dieser Vorschlag der drei Abgeordneten aus der Ampel, 598 werden. Also wirklich die Normgröße und das ist eine echte kleine Revolution.
Das Thema ist aber, wie du schon gesagt hast, nicht neu. Warum kommt erst jetzt Schwung in das Thema?
Ja, weil natürlich so viele Partikularinteressen da mitspielen. In der Großen Koalition haben sich SPD, CDU und CSU wirklich die Haare ausgerissen quasi in den Verhandlungen um diese Reform. Am Ende hat es vor allem die CSU blockiert. Ja, und jetzt geht die Ampel ran und will es neu versuchen, weil der Druck eben da ist, das Parlament zu reduzieren. Spannend ist aber eben die Frage, ob die Abgeordneten da wirklich mitmachen. Denn auch wenn die CSU nicht mehr für die Mehrheit gebraucht wird, sind es ja dann am Ende vielleicht SPD oder auch Grüne und FDP-Abgeordnete, die ihre Sitze verlieren könnten.
Und was ist deine Prognose?
Ja, ich glaube, es wird jetzt erstmal sehr, sehr lange Debatten geben. Und dieser erste Vorschlag, der 598, ich glaube nicht, dass es der sein wird, der dann am Ende wirklich Gesetz wird. Es wird hin und her gehen zwischen Regionalinteressen, zwischen Parteiinteressen. Und das Wichtigste ist, dass es wirklich am Ende ein Ergebnis gibt. Das will auch die Ampel. Denn wenn die es jetzt nicht schaffen, eine Reform hinzukriegen, dann muss es wieder die nächste Regierung machen. Womöglich dann eben mit anderen Parteien.
Und so wie ich euch kenne, ist es wahrscheinlich auch Thema in eurem Podcast diese Woche.
Ja, Chelsea, natürlich. Michael Brücker und ich haben in unserem Hauptstadt-Podcast auch hin und her gewendet, was das für Vor- und Nachteile hat und was vielleicht am Ende rauskommt. Hauptstadt, der Podcast, ab heute Mittag gibt's den wieder auf thepioneer.de.
Vielen Dank, Gordon.
Danke, Chelsea.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da erinnert man sich noch immer mit Verwunderung an die sogenannte GameStop Revolution. Der Hedgefonds Melvin Capital hatte ja vor über einem Jahr mit Leerverkäufen auf fallende Kurse der angeschlagenen Einzelhandelskette GameStop für Videospiele und Gaming-Zubehör gesetzt. Kleinanleger schlossen sich darauf beim Social-News-Dienst Reddit zusammen und konterten das mit ihrer geballten Finanzkraft. Der Aktienkurs von GameStop schoss zwischenzeitlich um sage und schreibe 2400% in die Höhe. So etwas hatte es bis dahin noch nie gegeben und schockte viele an der Wall Street in New York. Und genau dorthin schalten wir jetzt zu meiner Kollegin Anne Schwedt. Guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Chelsea.
Für den Hedgefonds Melvin Capital sieht es gerade nicht wirklich gut aus, oder Anne?
Nee, genau, Chelsea. Als nämlich diese Kleinanleger über Reddit sich zusammengetan haben, um den GameStop-Kurs nach oben zu treiben, verlor Melvin Capital massiv an Geld, weil der Fonds ja auf einen fallenden Kurs von GameStop gewettet hatte. Die Strategie der Kleinanleger ging also auf. Die hatten es nämlich absichtlich auf diese Hedgefonds abgesehen und genau die Aktien gekauft, die bei den Fonds auf der Abschlussliste standen, um eben den Fonds genau diese Verluste einzubrocken. Jetzt hat Melvin Capital endgültig aufgegeben und das Handtuch geworfen. Er teilte seinen Kunden das Ende des Fonds mit. Durch seine Wette auf den Verfall von GameStop hat der Fonds nämlich einen Großteil des Geldes seiner Investoren verloren und konnte sich bis heute nicht von diesen Verlusten erholen. Das Jahr 2021 endete mit einem Verlust von 40% und auch in diesem Jahr setzte sich die Verlustserie noch weiter fort. Und das, obwohl die Finanzmärkte letztes Jahr eigentlich gute Gewinne machen konnten. Was es zeigt, ist, dass man die Macht der Kleinanleger nicht unterschätzen kann. Die haben es geschafft, die Märkte so krass zu beeinflussen durch ihre Absprachen, dass jetzt ein milliardenschwerer Hedgefonds pleite ist. Sowas haben wir an der Wall Street echt noch nie erlebt.
Vielen Dank und damit von New York auf das Frankfurter Parkett zu meiner Kollegin Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Mercedes-Benz hat Investoren an die Côte d'Azur eingeladen zu einem Strategy-Update unter dem Motto Economics of Desire. Was für eine Strategie hat Konzernchef Ola Källenius dort für die Zukunft verkündet?
Mercedes möchte noch luxuriöser werden. Eine neue Luxusstrategie. Das Unternehmen streicht 3 Kompaktwagen, erhöht das Margenziel auf 14% und möchte mit den ultraluxuriösen Modellen um 60% wachsen. Und in China startet eine neue Fahrzeugklasse. Diese Strategie ist nichts Neues. Ola Källenius, der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, hat schon die ganze Zeit eigentlich gesagt, dass er Mercedes in diesem sehr hochpreisigen Segment sieht und dass da natürlich auch die höchsten Margen eingefahren werden. Aber das ist jetzt quasi nochmal eine Kalibrierung der Strategie auf dieses genau extrem hochpreisige Segment. Es geht um die S-Klasse, den EQS, den GLS, den Maybach, AMG und auch die G-Klasse. All diese sehr High-End-Fahrzeuge sollen bis 2026 um 60% steigen. Das Ziel ist, hohe Margen zu haben und damit mehr Geld zu verdienen und natürlich auch damit den Aktienkurs zu treiben. Denn Automobilbauer, die auf puren Luxus setzen, werden am Markt besser bewertet als das Massenfabrikat.
Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht?
Dass die meisten von uns diese Situation kennen, falsch parken, um nur mal eben schnell was zu besorgen.
Warum stehen Sie ja auf dem Radfahrschutzstreifen?
Ja. Weil die Parksituation hier ein bisschen komisch ist. Ich komme gerade aus der Apotheke und da lasse ich mir halt immer die D4-Tropfen rühren. Ich habe ja auch einen Hund im Auto. Wie soll ich hier auf dieser Riesenkreuzung also auch einen Parkplatz finden?
Sag mal, momentan gibt es da einen Parkplatz drüben.
Eine Szene, die die Kollegen von Spiegel TV im Großstadtdschungel von Berlin eingefangen haben. Besonders beliebt bei Falschparkern der Fahrradweg und die Busspur.
Stehen ja auf einer Busspur.
Ich hole Zigaretten, ich gehe wieder weg.
Sie holen Zigaretten, Polizei ist angefordert.
Aber so konsequent wie hier wird offenbar nicht überall vorgegangen. Das haben Forscher aus Deutschland und Schweden jetzt in einer gemeinsamen Studie herausgearbeitet. Dafür haben sie sämtliche Parkvergehen der Stadt Freiburg des Jahres 2019 ausgewertet. Insgesamt waren das 18.000 Knöllchen. Und das ergab die Studie. Erstens, die Gefahr, erwischt zu werden, ist immer noch ziemlich gering. Außerhalb der Innenstadt wird zum Beispiel oft gar nicht kontrolliert. Zweitens, die Parkgebühren in Innenstädten, beispielsweise in Parkhäusern, sind meist ziemlich hoch. Es rechnet sich daher für viele, es darauf ankommen zu lassen, ein vermeintlich günstiges Knöllchen zu kassieren, statt für 3 Euro pro Stunde offiziell und gesetzestreu zu parken. Fazit der Forscher: Falschparken lohnt sich immer noch und kann nur verhindert werden, wenn die Strafen dafür deutlich teurer sind als die Parkgebühren und wenn es mehr Kontrollen gibt. Vielleicht sollte man dieses Thema aber auch noch mal in der Ausbildung grundlegend vertiefen.
Entschuldigung, sind Sie Fahrlehrer? Und da sagen Sie nichts dazu, was Ihre Fahrschülerin gerade macht?
Warum?
Dass sie sich auf eine Busspur stellt? Hier lernt man in der Fahrschule Falschparken.
Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht?
Dass in den USA nun ein historischer Deal beschlossen wurde. Nach jahrelangen Verhandlungen hat die US Soccer Federation eine gleiche Bezahlung der Nationalmannschaften der Frauen und Männern zugestimmt.
I am feeling extreme pride and to be able to say finally equal pay for equal work feels very, very good.
Sagt US-Nationalspielerin Becky Sauerbrunn, die zusammen mit ihren Kolleginnen für einen gleichen Lohn unter den Fußballspielern gekämpft hat. Die USA ist weltweit das erste Land, das eine gleiche Bezahlung für jeden Spieler, ob Mann oder Frau, garantiert. Was das im Detail bedeutet, erklärt hier Cindy Parlow-Cohn, Präsidentin der United States Soccer Federation.
It's equalization of World Cup prize money, identical financial terms, including identical game payments, identical revenue sharing for both teams. So identical in every aspect on that front.
Der Weg dorthin war mit Sicherheit kein einfacher. Fußballspielerinnen haben sich über die Jahre zusammengetan und reichten schließlich im Jahr 2019 eine Klage ein. Nun kam die positive Entscheidung. In Zukunft werden auch alle Preisgelder und Einnahmen aus Werbeverträgen, TV-Übertragungen und Ticketverkäufen an beide Teams gerecht ausgeschüttet. Aber wie fühlt es sich an, wenn man endlich Recht bekommen hat?
Oh, I mean, it's tough to get so, so excited about something that we really should have had all along.
Die amerikanische Frauennationalmannschaft ist um ein Vielfaches erfolgreicher als ihre männlichen Kollegen, verdienen aber weitaus weniger. Um es in Vergleich zu setzen, 2018 gewann Frankreich die WM. Die Männermannschaft erhielt eine Prämie von 38 Millionen Dollar. Die US-Frauenmannschaft erhielt bei ihrem letzten WM-Sieg nur 4 Millionen Dollar. Die USA haben mit dieser Entscheidung Geschichte geschrieben und werden hoffentlich Vorbilder für viele weitere Länder sein. Gut in dieses Wochenende. Mein Name ist Chelsea Speaker und am kommenden Montag hören Sie hier Gabor Steingart wieder. Same time, same place. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the